Herzwärts.
Gespräche über Körper-Psychotherapie.
Wir sprechen über Themen, die das menschliche Erleben betreffen.
Wir sind Sarah Juarez
und Anna Graf,
Körperpsychotherapeutinnen IBP.
Wir sprechen über psychische Gesundheit und ganzheitliche Therapien.
Wir sprechen mit Expertinnen und Experten, die mit Menschen arbeiten.
Hallo miteinander und willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Anna und ich habe heute Maya Schmid interviewt zum Thema Integration von frühkindlichen Reflexen. Das ist ein Thema, das sehr hilfreich sein kann mit Kindern, aber auch für Erwachsene sehr hilfreich sein kann. Und ich freue mich sehr, euch dieses Interview heute zu präsentieren.
Hallo miteinander, ich bin Anna und ich sitze hier heute mit Maya Schmid. Hallo Maya.
Hallo Anna.
Wir sprechen heute über die frühkindlichen Reflexe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Danke, ich freue mich auch.
Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also wie gesagt, ich bin die Maya. Ich habe eine Kinesiologiepraxis. Mhm. Und bin Mama von zwei Jungs. Die sind jetzt 4 und 6. Und also in meiner Praxis arbeite ich als Kinesiologin und auch als Reflextherapeutin.
Wie bist du dazu gekommen, dich mit diesen Reflexen auseinanderzusetzen?
Ja, das ist tatsächlich ein langer Weg. Also ich habe eigentlich schon, seit ich denken kann, mich für das Phänomen Mensch interessiert und die ganzen psychosozialen Zusammenhänge, die das Menschsein mit sich bringt. Und ich habe dann soziale Arbeit studiert und während meinen Tätigkeiten als Sozialpädagogin, also ich habe da zum Beispiel auf einer Wohngruppe gearbeitet mit Kindern und Jugendlichen und da bei der Arbeit mit den Förderplänen und Entwicklungszielen habe ich mich immer mehr gefragt, oder mir Gedanken gemacht, dass das doch nicht sein kann, dass die Kinder ihre Ziele nicht erreichen, nur wegen mangelnder Motivation. Ich habe mir gedacht, da muss doch mehr dahinter stecken. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer ganzheitlichen Methodik und bin dann auf die Kinesiologie gekommen und habe mich zur holistischen Kinesiologin ausgebildet. Und im Rahmen meiner Ausbildung haben wir auch die frühkindlichen Reflexe gestreift. Und da fand ich es schon ziemlich spannend, aber konnte wie die Auswirkung oder die Bandbreite noch nicht ganz einschätzen. Und dann eigentlich erst während meiner Tätigkeit in der Praxis habe ich gemerkt, wie wichtig die sind. Weil gerade bei Themen, also mit Kindern oder Erwachsenen, oder kann ich Glaubenssätze revidieren, ich kann emotionale Blockaden, energetische Blockaden lösen, aber wenn die Reflexe noch Stress drauf haben, kann das einfach sein, dass die Themen immer wieder aufpoppen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich da noch ein bisschen mehr drüber wissen und habe mich dann zur Reflextherapeutin noch ausbilden lassen. Genau.
Okay, spannend. Ja, und was sind die frühkindlichen Reflexe?
Wie der Name Reflex ja schon sagt, ist ein Reflex eine Bewegung, die unwillkürlich passiert. Also wenn wir über unsere Sinne stimuliert werden, dann löst das eine reflexartige, unkontrollierbare Reaktion aus im Körper, oder? Und die frühkindlichen Reflexe, es gibt ja ganz viele Reflexe und ich spreche jetzt aber spezifisch von den frühkindlichen, die sind dafür da, eigentlich unser Anfang sein, vom Menschsein zu initiieren und diese ganze Entwicklung bis zum Aufrichtungsprozess. Also sie sind pränatal wichtig dann für den Geburtsprozess. Gibt es viele frühkindliche Reflexe, die den Geburtsprozess in Zusammenarbeit natürlich mit der Mama initiieren. Und dann auch, wenn das Kind da ist, bis es schlussendlich geht. Also für die ganze Aufrichtung. Und das Kind muss ja zuerst lernen zu schlucken, zu atmen als allererst, zu schlucken, zu greifen, sich dann irgendwann zu drehen, ins Krabbeln zu kommen, ins Sitzen, ins Stehen, ins Laufen. Und für diese Prozesse sind die frühkindlichen Reflexe zuständig.
Okay, also am Anfang passiert das wie reflexartig und danach lernt das Kind das dann willentlich auszuführen.
Genau, richtig. Okay. Und deswegen ist es auch wichtig, oder, dass wenn diese Zeitspanne, wo diese Reflexe, also die Reflexe sind unterschiedlich, haben die einen Einsatzzeit, wo sie aktiv sein sollten. Mhm. Und dann, wenn diese Zeit vorbei ist, sollten sie dann abgelöst werden durch eine erlernte Reaktion.
Okay.
Also man spricht da auch oft von, die Reflexe werden dann integriert.
Okay.
Und das kann eben sein, dass das aus verschiedenen Gründen, innere oder äußere Faktoren, die diesen Prozess hindern, diesen Integrationsprozess, kann das sein, dass die Reflexe dann wie noch persistieren. Mhm. Also ich muss vielleicht dazu auch noch sagen, persistieren ist jetzt nicht für diese Arbeit, die ich mache, nicht eigentlich der korrekte Begriff. Man spricht ja umgangssprachlich oder so, die gängige Ausdrucksform ist oft, dass man von restaktiven oder persistierenden Reflexen spricht. Mhm. Eigentlich genau genommen wäre ein persistierender Reflex, wäre ein Hirnschaden vorhanden.
Okay.
Und das ist ja bei den allermeisten Menschen, also mit denen ich in der Praxis arbeite, nicht der Fall. Das sind gesunde Menschen, die aber in der frühkindlichen Reflexentwicklung gestresst wurden und dann kann es sein, dass sich daraus noch resultierende frühkindliche Reflexbewegungen zeigen.
Okay.
Genau, einfach ich werde jetzt in diesem Podcast auch von persistierenden oder restaktiven Reflexen und von Integration sprechen, aber einfach um das fachlich so korrekt noch.
Cool. Okay, und wenn diese Reflexe weiter bestehen, was ist das Problem daran oder warum ist das blöd?
Ja, also das kommt auf den Reflex an, oder? Je nachdem, welche Reflexe oder welcher Reflex das noch Restaktivität hat. Aber es kann sein, dass dann wie in Situationen, wo wir gestresst sind, dass der Körper diese Reflexbewegung auslösen will. Also das heißt, der Körper ist dann wie eigentlich ständig damit beschäftigt, diese Reflexbewegung zu unterdrücken, zu kompensieren. Also wir sind, wenn wir jetzt als Beispiel mal die Stressschutzreflexe nehmen, oder da gehört zum Beispiel der Mororeflex dazu. Das den kennen die meisten. Genau. Das ist der, wenn ein Kind erschrickt durch einen Laut oder eine Bewegungs Veränderung, eine Lageveränderung, dann wirft es die Arme nach außen und dann krallt es sich so fest und meistens folgt dann auch ein Weinen, oder?
Ja.
Und dieser Reflex zum Beispiel, wenn der sollte eigentlich mit 4 Monaten sollte der abgelöst werden durch die erlernte Reaktion, und wenn der noch fortbesteht oder noch Stress drauf hat, dann kann das sein, dass wir in einer Grundspannung sind, oder wir machen ja jetzt nicht jedes Mal, wenn wir erschrecken, mit den Armen so, das kompensieren wir, aber wenn wir uns vorstellen, dass der Körper dann oft damit beschäftigt ist, weil es gibt ja immer wieder Stresssituationen in unserem Leben, und dann ist der Körper immer wieder damit beschäftigt, diese Bewegung zu unterdrücken, und das kann dann natürlich dazu führen, dass wir Verspannungen haben im Nacken- und Schulterbereich. Okay. Das kann auch dazu führen, weil die emotionale Bewegung ist ja trotzdem dabei, auch wenn wir die physische Bewegung unterdrücken. Und das kann sein, dass wir zum Beispiel eher ängstlich sind, dass wir uns unsicher fühlen, wenn wir in neuen Situationen sind, in uns exponiert irgendwo fühlen. Oder das kann dann auch, oftmals hat das dann Auswirkungen, oder die sich in verschiedene Bereiche ziehen. Also ein mangelndes Selbstwertgefühl kann dazu führen. Wenn wir uns vorstellen, dass das ist der Hirnstamm, der dann ständig dieses Signal auch aussendet. Das kennen wir ja alle, oder? Diese Fight, Fly or Freeze Überlebensmodus, wo wir im Stress haben. Und wenn im Mororeflex jetzt zum Beispiel ist das dann dieser Fight-Modus, wo wir dann die wirklich mit der Muskelkraft, also die Energie geht in die Muskelkraft. Das heißt, wir haben weniger Energie für die Verdauung zur Verfügung. Kann dazu führen, dass wir dann auch mit dem erhöhten Adrenalin- und Cortisolspiegel zum Beispiel ein geringeres Immunsystem haben, weil da die Energie fehlt. Oder ist ganz spannend, ich hatte jetzt zum Beispiel eine Klientin auch, die hatte einen erhöhten Blutzuckerspiegel.
Krass,
und
ja.
Irgendwann habe ich mit ihr auch die, den Furchtlähmungs- und Mürreflex bearbeitet und dann war der Blutzuckerspiegel wieder in der, im Normbereich. Und wir waren zuerst ganz erstaunt, aber wenn man anschaut, oder wie die Zusammenhänge sind, wie du gesagt hast, macht das total Sinn.
Ja, weil wenn wir im Fight- oder Flight-Modus sind, dann muss der Blutzucker temporär erhöht werden, damit wir rennen könnten. Und wir rennen aber nicht. Und dann bleibt er längerfristig erhöht.
Richtig.
Krass.
Und deswegen, oder das, das zeigt so ein bisschen das Beispiel, was das für Auswirkungen überhaupt haben kann, in wie facettenreich das sein kann.
Oder stell mir auch vor, auf Angststörungen oder auf Wutanfälle, dass man schneller wütend wird mit den Kindern beispielsweise, oder?
Genau,
weil das Nervensystem so aktiviert ist.
Genau. Also das ist wirklich, das Nervensystem ist eigentlich unter einer Dauerspannung dann. Oder wir haben wie dann innerlich die Haltung, jetzt bei diesen Stressschutzreflexen, oder das haben wir die innere Haltung, die ich muss auf der Hut sein. Ja, die Welt, die meint es nicht so gut mit mir.
Ja.
Und dann haben wir diese Dauerspannung, genau.
Und wenn man dann Nervensystemsarbeit macht, kann ich mir vorstellen, dass man es immer wieder runterkriegt, aber dass es immer wieder hochgeht.
Genau.
Vielleicht.
Das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, oder gerade bei Angststörungen oder Panikattacken zum Beispiel. Mhm. Natürlich gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe, die zu einer, zu einer Angststörung führen können. Aber wenn wir wie die Traumata aufgelöst haben und die Ängste immer noch da sind, dann lohnt es sich wirklich auch die frühkindlichen Reflexe auf Restaktivität zu überprüfen lassen. Weil gerade ein Furchtlähmungsreflex oder ein Mororeflex oder auch ein Spinaler Galant zum Beispiel, der kann wirklich einfach Ängste auslösen.
Spannend, ja. Du hast vorher über die Geburtsreflexe erzählt, die machen, dass das Baby quasi mitmacht bei der Geburt. Kannst du da noch sagen, was die, was da passiert, wenn die restaktiv sind oder unter welchen Umständen die vielleicht auch restaktiv sind?
Genau, wenn jetzt eine Geburt so natürlich wie möglich vonstatten geht, sage ich mal, und die Mama wirklich ungestört selbstbestimmt gebären kann, in ihrer weiblichen Energie wirklich aufgeht und in Zusammenarbeit mit dem Kind diese Reflexe ungestört ihren Einsatz leben können, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, oder dass das eine gute Basis ist auch für die Weiterentwicklung des Menschen, weil die Reflexe, die sind wie auch die Basis für die, die psychische, physische und auch die mentale Entwicklung, oder?
Ja.
Und jetzt wissen wir ja aber alle, dass leider die Geburt halt oft nicht so bilderbuchmäßig verläuft, oder? Und wenn jetzt zum Beispiel bei einem Kaiserschnitt, da verpassen ja wie diese Reflexe, also zum Beispiel der spinale Galant ist der Reflex, der auch das Baby sich drehen lässt, dass die Kopfstellung richtig ist und dann die Wehe initiiert und dann haben wir wie die Gegenspieler, zum Beispiel der Atenär oder der Esthenär, die dann wieder die Wehenpausen initiieren. Also das ist ganz ein komplexes Zusammenspiel, oder? Auch mit anderen Reflexen, tonischer Labyrinthreflex zum Beispiel, der dann dem Kind hilft, sich aus dem Geburtskanal zu bewegen. Und bei einem Kaiserschnitt können die gar nicht gelebt werden, oder? Das heißt, die haben ziemlich sicher, also definitiv dann Stress drauf.
Ja.
Aber auch wenn zum Beispiel äußere Maßnahmen nötig sind oder passieren, wie zum Beispiel Wehenhemmer oder Oxytocingabe, PDA, Zangengeburt, kann das dazu führen, dass die Reflexe in ihrem Einsatz, in ihrer Einsatzzeit wie gestört werden.
Ja.
Genau.
Ja.
Und das, du hast gefragt, was die Auswirkungen sein können. Je nach Reflex sind das unterschiedliche Auswirkungen. Also zum Beispiel ein spinaler Galantreflex, der eben die Wehen vorantreibt. Wenn der noch persistiert, kann das sein, dass zum Beispiel ein Kind nicht ruhig sitzen kann, oder? Weil die Reflexbewegung ist, wenn sich hier beim Rücken
der Kontakt kommt, dann wird der Reflex ausgelöst. Oder das ist beim Geburtsprozess ist das wichtig, weil durch den Geburtskanal kommt immer wieder dieser Druck auf den Rücken und dann geht die Bewegung.
Ach krass. Ja.
Und also da ist das durchaus sinnvoll, oder? Aber wenn ich dann schon groß bin und in der Schule sitze oder in einer Sitzung ruhig sitzen muss, dann brauche ich den Reflex nicht mehr. Dann stört er, oder? Wenn der Stuhl, die Stuhllehne meinen Rücken berührt, dann muss ich mich bewegen.
Ja.
Und das ist enorm anstrengend, oder? Diese Bewegung zu unterdrücken und diese Energie, die ein Kind braucht, um trotzdem das zu schaffen, einigermaßen ruhig zu sitzen, die fehlt dann einfach bei der Leistung für andere kognitive Prozesse zum Beispiel.
Ja, okay.
Und das kann auch sein, dass zum Beispiel, weil dieser Reflex so nach bei der Blasengegend ist, dass zum Beispiel ein Einnässen über 5 Jahre hinweg noch da ist, ist ganz häufig der Fall.
Ja.
Genau. Ja. Und so hat jeder Reflex verschiedene Auswirkungen, oder? Und gerade alle Themen mit Konzentration, ruhig sitzen in der Schule haben oft einen Hintergrund mit noch gestressten frühkindlichen Reflexen.
Interessant, ja.
Und hast du noch weitere Beispiele für andere Reflexe?
Ja, also einer, den ich immer sehr spannend auch finde, weil er so vielschichtig ist, sind die Greifreflexe, also wir haben verschiedene Greifreflexe, Babkin, Palmar zum Beispiel, die ja dazu da sind, dem Kind zu lernen, etwas zu greifen. Oder? Und das ist ja extrem spannend, weil die Kinder nehmen ja die Dinge und nehmen sie in den Mund. Oder? Und die Hand-Mund-Koordination, die ist sehr eng miteinander verbunden. Also die Greifreflexe und die Mundreflexe sind miteinander verbunden, eben durch diese Hand-Mund-Koordination, so muss ich sagen. Und wenn jetzt diese Greifreflexe noch Stress drauf haben, dann kann das sein, dass zum Beispiel sich das in der Feinmotorik auswirkt. Oder dass ein Kind oder auch Erwachsene beim Schreiben so einen Kraftgriff entwickeln oder ganz stark aufdrücken. Weil unser Körper ist ja extrem intelligent. Der versucht ja immer Strategien unbewusst, um dieses Reflexbewegungsmuster, das noch da ist, zu unterdrücken. Und wenn ich fest drücke, den Stift, dann kann ich das wie verhindern, oder? Dass der Reflex ausgelöst werden will. Weil wenn der Stift ja die Handfläche berührt, dann wird der Reflex, der will ausgelöst werden.
Ja.
Und das kann dazu führen, dass halt Probleme beim Schreiben zum Beispiel da sind. Kann aber auch im übertragenen Sinn diese Greifreflexe, oder indem das Kind ja die Dinge nimmt und in den Mund, mit dem Mund erkundet, begreift es die Welt. Also das ist wie die Basis auch für begreife ich die Situation. Also das bildet die Grundlage auch für unser Empathievermögen zum Beispiel. Begreife ich, wie meine Mitmenschen interagieren mit mir zum Beispiel. Ja. Also diese ganzen zwischenmenschlichen Komponente können, wenn da Schwierigkeiten sind, kann das mit persistierenden Greifreflexen einen Zusammenhang haben oder auch habe ich eine Situation im Griff oder fühle ich mich ausgeliefert.
Ja.
Oder zum Greifen gehört ja auch immer das Loslassen dazu. Kann ich Dinge loslassen emotional?
Ja.
Oder auch die Verdauung zum Beispiel, oder Verstopfung, gerade bei Kindern, das gibt natürlich ganz viele Gründe, warum es zu einer Verstopfung kommen kann, aber es lohnt sich da mit auch einen Blick auf die Greifreflexe zu werfen.
Spannend, ich glaube, das ist ein bisschen mein Reflex. Ich leere sehr oft aus, wenn ich trinke und meine Umgebung sagt auch immer, Anna, jetzt lass mal los.
Ah,
ich manchmal so Dinge so im Kopf tausendmal überlege. Ja. Also ja, spannend.
Vielleicht darfst du die mal überprüfen lassen.
Das wäre doch was. Ja.
Weil wir haben ja alle unsere Reflexe. Also es gibt fast keine Menschen, die kein gestresster rückkindlicher Reflex haben. Ich hatte bis jetzt erst eine einzige Person.
Okay,
ein Mädchen in der Praxis. Und ich habe da wirklich zweimal durchgetestet, weil ich es kaum glauben konnte, dass da kein Reflex angezeigt hat.
Und du testest das bei all deinen KlientInnen?
Nein, nicht bei allen. Also wenn, je nachdem, mit welchen Themen das sie kommen. Also gewisse kommen direkt für eine Reflex, also für Kinflex. Ich arbeite mit einer Methode, die nennt sich Kinflex. Gewisse kommen wirklich auch, um die zu überprüfen. Und sonst, wenn die Leute, ich arbeite ja zielorientiert, je nachdem, was sie für Themen haben. Oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es sich wirklich lohnt, zum Beispiel einen Geburtsstress, oder dass man da zuerst emotional auch über Kinesiologie da den Geburtsstress ablöst und dann schaut, ob die Stressschutzreflexe noch bearbeitet werden dürfen. Also ich mache die Erfahrung, dass eine Kombination auch oftmals sehr zielführend ist.
Genau. Ja. Du hast jetzt die Methode erwähnt, Kinflex. Was macht man da genau konkret? Wie arbeitest du?
Ja, also es gibt ja ganz viele verschiedene Methoden, um mit den Reflexen zu arbeiten. Und ich, für mich persönlich, arbeite jetzt am liebsten mit der Kinflex-Methode, weil da werden, also für mich ist das wie die effizienteste Methode.
Ja.
Oder es gibt andere Methoden, wo man die Bewegungen, also diese Reflexbewegungen, diese isometrischen Bewegungen immer wieder machen muss.
Mhm.
Also über einen Zeitraum von irgendwie, ich weiß nicht, Wochen oder Monate.
Okay.
Und jetzt alle, die Familie haben, oder die können sich das vorstellen, wenn man da mitbekommt, diese Übungen, halbe Stunde jeden Tag musst du dein Kind motivieren, diese Übung, also das, oder du verdrehst die Augen. Also das geht nicht. Und deswegen finde ich die Kinflex-Methode am effizientesten, weil da nimmt man alle Ebenen mit rein. Also wir arbeiten auch mit diesen Bewegungsübungen, mit den isometrischen Übungen, wo man wie quasi dem Körper signalisiert, das ist die Gegenbewegung von der Reflexbewegung. Mhm. Aber wir nehmen auch die mentale Ebene dazu. Also ich arbeite damit so Alpha-Frequenzen, wo wir mit Wahrnehmungsübungen auf der mentalen Ebene wie im Gehirn auch den Input geben, dass diese neuronale Nachreifung passieren darf, oder?
Alpha-Frequenzen ist Musik.
Ja, das ist eine Musik. Genau, das ist eine Musik, die einem in den Alpha-Zustand bringt. Das ist dieser Zustand, wo wir auch Neues am einfachsten aufnehmen und integrieren können. Genau. Und diese Kombination mit, also ich arbeite dann mit Augenrotationen zum Beispiel und verschiedenen Wahrnehmungsübungen, immer spezifisch auf den Reflex bezogen.
Ja.
Und wir lösen auch über die Kinesiologie den emotionalen Stress raus.
Okay.
Genau.
Also du arbeitest auf den verschiedenen Ebenen, ja, Körper, genau. Emotionen und Kognition.
Genau, richtig.
Ja, cool. Du hast sicher im Rahmen von deiner Ausbildung auch an deinen Reflexen gearbeitet, kann ich mir vorstellen. Magst du da ein Beispiel bringen, an welchen du gearbeitet hast und was das nachher bei dir ausgelöst hat?
Ja, wir haben im Rahmen der Ausbildung natürlich unsere Reflexe zentriert. Und ich lasse die auch immer wieder mal von einer Kollegin überprüfen, weil ich das einfach wichtig finde, dass ich als Reflextherapeutin zentrierte Reflexe habe. Genau.
Ja.
Und bei mir, der Reflex, bei mir waren einige noch aktiv. Der Reflex, der mir jetzt am meisten eingefahren ist, sozusagen, war der Bonding-Reflex, weil der war bei mir gestresst und bei meinem Sohn auch. Und nach der Zentrierung habe ich einfach gemerkt, dass wir noch eine, ist noch schwierig in Worte zu fassen, wie noch eine intensivere Nähe hatten. Also ich finde es noch wichtig zu erwähnen, der Bonding, der hat nichts mit der Liebe zu tun. Also die Liebe kann noch so groß sein zwischen Mama und Kind, aber wenn in dieser halben Stunde nach der Geburt, wo ja der Bonding sein Einsatzgebiet hat, durch irgendeinen Grund das Kind nicht direkt Herz an Herz mit der Mama sein kann, oder wenn diese halbe Stunde wie gestört wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Bonding Stress drauf hat. Oder auch wenn die Mama schon Stress drauf hat, dann kann man manchmal noch so bonden, aber es wird übergeben, der Stress, genau. Ja.
Okay, spannend. Und da denke ich jetzt an ganz viele Generationen, wo das nicht stattgefunden hat. Also die Generation unserer Eltern, aber auch noch jünger, oder? Wo das routinemäßig so war, dass man Babys getrennt hat von den Mamas.
Die hat man ja früher in diese Säuglingszimmer dann weggelegt. Und es ist auch tatsächlich, was ich beobachte, auch von meinen Kolleginnen höre, dass oft Generation wir plus haben oft Stress auf dem Bonding.
Ja, okay. Und da kann man dann präventiv, wenn man noch nicht Eltern wäre, schon präventiv etwas machen, oder?
Das wäre natürlich die optimale Ausgangslage, dass bevor man, und am besten bevor man schwanger wird.
Ja,
oder weil mit schwangeren
Personen,
mit schwangeren Frauen zentriere ich keine Reflexe.
Okay.
Weil einfach das Baby auch von der Energie dabei ist, oder?
Ja.
Das wäre ideal, wenn man das vorhin macht. Aber natürlich kann man das auch im Nachhinein noch.
Also
ich überprüfe sowieso, wenn ich mit Kindern arbeite, überprüfe ich immer zuerst die Stressschutzreflexe und der Bonding bei der Mama.
Okay.
Oder weil das Nervensystem und das Energiesystem ist bis 7 Jahre praktisch identisch. Und ja, da muss man einfach einen systemischen Blick auch drauf haben.
Genau. Ja, spannend.
Ja. Und was ich jetzt bei mir noch gemerkt habe, also beim Bonding-Reflex, nebst dem, dass ich eine intensivere Bindung noch zu meinem Kind gespürt habe, war auch, dass ich in Situationen, wo ich zum Beispiel in Gruppen komme von Menschen, wo ich niemanden kenne, dass ich mich da sicherer fühle. Oder ich habe mich vorhin immer so ein bisschen unsicher gefühlt, habe mich nicht so getraut, meine Meinung zu sagen, mich eher zurückgenommen, konnte nicht so mich selber sein. Und ich habe das dann wie zurückgeschrieben, ja, ich bin halt ein bisschen schüchtern oder ich bin ein bisschen introvertiert oder so.
Ja.
Und ich finde es total befreiend, weil seit mein Bonding bearbeitet ist, ertappe ich mich dabei, dass ich mich wirklich wohler fühle, dass ich auch meine Meinung sage, die vielleicht kontrovers ist zu anderen Meinungen, dass ich meine Gefühle zeige, dass ich einfach mein Potenzial für mich leben kann. Und
das hat
ist
also,
wirklich ein Geschenk.
Ja, das glaube ich. Das hat also mit Urvertrauen auch zu tun, oder?
Ja.
Und mit Sicherheit in der Bindung.
Genau, genau. Es ist die Sicherheit in der Bindung. Also der Bonding bietet die Grundlage für, kann ich mir in der Beziehung sicher sein? Also in erster Linie mit der Mama, aber auch mit Menschen generell, wo wir in eine Bindung treten, in eine Beziehung treten. Und hat viel damit zu tun auch, kann ich mich selbst bestätigen oder brauche ich Bestätigung von außen zum Beispiel? Fühle ich mich sicher, auch wenn ich, also bei Kindern merkt man das oft, dass die dann zum Beispiel so in eine Sündenbockrolle kommen. Oder weil die dann wirklich überprüfen möchten, hat mich meine Mama auch lieb, wenn ich richtig die Sau rauslasse oder richtig provoziere, zum Beispiel. Oder es kann sein, dass sie enorm angepasst sind. Also da findet man beide extrem.
Interessant, Und wenn ein Reflex dann einmal bearbeitet ist, was passiert dann? Bleibt er so?
Ja, also ich sag mal, wenn das Leben dieses Menschen, wo er bearbeitet wurde, so geradlinig weiter verläuft, dann bleibt er. Es kann natürlich sein, dass durch einen Unfall oder durch emotionale Traumata, dass der wieder getriggert wird. Das kann sein, genau.
Ja, okay. Ja. Deswegen überprüfst du sie bei dir auch.
Genau, deswegen überprüfe ich sie bei mir und ich mache auch mit meinen KlientInnen, mache ich wirklich auch so nach, also wenn wir alle bearbeitet haben, mache ich nach einigen Monaten einen Kontrolltermin, um die zu überprüfen und auch um nochmals die Entwicklung zu feiern. Also ich gebe auch den, wenn ich mit Kindern arbeite, gebe ich den Mamas oder Papas auch oft so ein Homeplay mit, dass sie mit den Kindern Glücksglas kreieren oder ein Glückstagebuch, je nachdem, was dann dem Kind entspricht, wo man, also die Idee ist, dass man da wirklich die Erfolgserlebnisse oder Momente, wo das Kind merkt, wow, jetzt habe ich mich das getraut oder jetzt, bin ich trocken in der Nacht oder je nach Thema oder wo man das sammelt und dann, ja, dann dürfen sie das mitbringen beim Kontrolltermin und man schaut es nochmals an und
schön.
ist auch wichtig, oder? Weil es so schnell ja auch wie vergessen geht, was denn überhaupt noch für Themen da waren. Also gerade die Eltern, ist dann auch schön, wenn man dann wie sieht, ah stimmt, eigentlich konnte er sich ja früher nicht konzentrieren und jetzt schafft er das. Und
ja, so schön.
Das ist ganz wichtig, dass man das dem Kind auch vor den Eltern so betont nochmals.
Genau. Ja, das finde ich sowieso schön, oder? Es muss ja nicht immer so die Schwere haben in Therapiesitzungen und man darf auch mal feiern, wo man jetzt steht und den Prozess so anschauen.
Ja. Und ich finde, das fängt auch schon bei der ersten Sitzung an, oder? Gerade wenn die Reflexe gestresst sind, dann ist das natürlich für die Familie, ist das oder kann das eine enorme Belastung sein? Oder je nachdem, welche Reflexe das sind, kann das sein, wenn das Kind dann viele Wutanfälle hat oder schulische Probleme oder die ganzen Konzentrationslärmthematiken, die führen ja einen Rattenschwanz mit sich. Was das für Belastungen, Hausaufgabenkampf zum Beispiel, nicht ruhig sitzen können und so weiter. Und da hilft es wirklich nur schon, wenn man auch den Eltern vor dem Kind, oder? Das ist wichtig, dass das auch hört, sagt oder erklärt, warum das Kind nicht ruhig sitzen kann.
Ja.
Oder dass das niemand kann da etwas dafür. Das ist eine reflexartige Bewegung, die vom Körper gesteuert wird und das Kind kann nichts dafür, dass es zum Beispiel nicht ruhig auf dem Stuhl sitzen kann. Und das kann schon eine enorme Entlastung bringen. Und das wirklich einfach auch in der Familie der Stress rausgenommen wird.
Du hast jetzt ganz häufig wie so die Schnittstelle auch zu Aufmerksamkeitsdefizitstörungen gebracht, oder? Mit dem Stillsitzen, mit dem Konzentrieren, mit dem Lernen. Was machst du da für Erfahrungen, wenn die Reflexe integriert sind?
Ja.
Besteht wahrscheinlich ein Teil des ADHS weiter?
Ja, also genau, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, oder? Weil wenn wir mit Reflexen arbeiten, dann arbeiten wir nie an der Diagnose, sondern wir arbeiten trotz der Diagnose. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Kind habe, das zum Beispiel ein ADHS hat oder ein Autismus-Spektrum oder so, dann finde ich es immer auch wichtig, dass ich da mit den Ärztinnen in Kontakt bin oder wie eine Unbedenklichkeitserklärung auch erhalte von den Ärztinnen, gerade wenn sie wenn sie Ritalin oder Concerta oder ein Medikament nehmen.
Ja.
Und dass das dann auch engmaschiger begleitet wird von den Ärzten. Weil es kann sein, wie du gesagt hast, wir machen nicht das ADHS weg, aber es kann natürlich sein, dass gewisse Auswirkungen, gewisse Symptome, die ein ADHS hat, die sind ziemlich ähnlich zum Teil mit persistierenden frühkindlichen Reflexsymptomen.
Genau.
Oder? Und dann kann es sein, dass, wenn man die Reflexe bearbeitet, dass zum Beispiel ein Medikament dann vielleicht plötzlich zu hoch dosiert ist.
Spannend.
Und das ist wirklich wichtig, dass man da einfach das engmaschiger begleitet und ein Auge drauf hat. Und ich mache aber wirklich gute Erfahrungen. Also ich hatte jetzt einen Jugendlichen zum Beispiel, der hat dann ab und zu vergessen, die Medikamente zu nehmen und der hat es nicht mal gemerkt, dass er sie nicht mehr genommen hat.
Spannend.
Also es lohnt sich schon, die Reflexe auch zu überprüfen bei diesen Thematiken, genau.
Ja, und es lohnt sich da in die Verbindung zu gehen, auch zwischen verschiedenen TherapeutInnen.
Genau,
oder?
Unbedingt, weil wir bringen ja immer verschiedene Aspekte mit und die Reflexe sind auch nicht die Lösung für alles, oder? Das muss man auch ganz klar sagen und auch die Grenzen sehen und da arbeite ich auch zum Beispiel mit PsychotherapeutInnen dann gerne zusammen. Wenn, gerade bei einer Angststörung zum Beispiel und auch nach bearbeitetem Furchtlähmungs- und Mohrreflex und spinalem Kanal zum Beispiel, die noch bestehen, dann muss ich auch meine Grenzen sehen, ganz klar.
Schön.
Ja.
Danke vielmal für diese interessanten Ausführungen.
Ja, sehr gerne. Darf ich noch etwas sagen, was mir gerade noch in den Sinn kommt, was vielleicht für die Hörerinnen noch spannend ist? Und zwar die Frage, ob es etwas gibt, das man machen kann, weißt du, um diese Reflexentwicklung möglichst nicht zu stören.
Ja.
Da kommt mir gerade noch in den Sinn, Weil es gibt wirklich Dinge, die man da achtsam begleiten kann. Jetzt eine Geburt zum Beispiel, wenn ein Kaiserschnitt notwendig ist, dann darf man sich da wirklich auch kein schlechtes Gewissen machen. Das ist dann so und dann gibt es ja die Möglichkeit, den Reflexe danach zu entstressen. Aber es gibt ganz viele kleine Dinge, wo man wirklich darauf achten kann. Mhm. Also, dass man zum Beispiel ein Kind nicht hinsitzt, bevor es nicht selbstständig in Sitzen geht. Ja. Oder man sieht ja ganz oft, dass man die Kinder oben an den Händen hält, wenn sie noch nicht laufen können und dann so mit die Bewegung macht. Und davon zum Beispiel rate ich wirklich dringendst ab, dass man den natürlichen Entwicklungsverlauf des Kindes möglichst nicht reinfunkt. Ist manchmal ja gar nicht so einfach, oder weil man denkt, ja, komm, ich freue mich, wenn du lachst, mach genau. da ein bisschen. aber das lohnt sich. Das lohnt sich wirklich, weil auch ein zu frühes Laufen kann Stress zum Beispiel auf den Ästhetik auswirken. Also,
ja, mega wichtig, oder? Die Prävention auch reinzubringen. Genau, ist schön, dass wir die Behandlung haben, aber es ist auch gut, wenn wir das gar nicht erst stressen. Ja. Ja, super. Danke.
Ja, gerne.
Was machst du für dich, wenn du den Kontakt zu dir verlierst oder um wieder mit dir in Kontakt zu kommen?
Also was mich sehr ausgleicht und zu mir selbst bringt, ist der Wald. Ich gehe sehr gerne in den Wald, auch mit meinen Kindern oder joggen im Wald. Ich mache Yoga. Ich habe jetzt auch angefangen, wirklich Yoga Nidra in meinen Alltag einzubauen. Ist im Alltag mit den Kindern nicht immer so einfach, aber wenn ich arbeite, dann mache ich eine lange Mittagspause und versuche wirklich für mich auch ein Yoga Nidra zu machen, um aufzutanken.
Super.
Ja, und ich, wie vorhin schon erwähnt, überprüfe natürlich auch meine Reflexe immer wieder. Und generell finde ich es wichtig, dass ich mich und meine Themen, dass ich da auch im Prozess bleibe. Und ich probiere gerne verschiedene Methoden aus, auch um mich selbst nochmals mehr in Balance zu bringen und kennenzulernen. Und deswegen finde ich auch euren Podcast so toll.
Danke. Schön. Ja, das mache ich auch. Immer wieder irgendwo in eine Therapie gehen, oder? Ja. Schön. Danke vielmal.
Danke dir, Anna. Danke.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns teilt, liked, kommentiert, weiterschickt, wenn ihr uns auf Instagram folgt unter herzwärts-podcast. Und wenn euch diese Episode und unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns auch sehr über eine Spende, weil wir diesen Podcast unabhängig und ohne Werbung machen. Eine Spende auf unser Twint-Konto 076 395 9935. Vielen Dank!